Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Ausgabe von Teile der Lösung live. Und es ist mir heute auch wieder großes Vergnügen und Freude wie Ehre, Andreas als Gast hier begrüßen zu dürfen. Andreas Müllner ist Mitbegründer von Vagabundo Living, einem Unternehmen, das sich leidenschaftlich dem Bau nachhaltiger und innovativer Tiny Houses widmet. Und Andreas ist nicht nur Wirtschaftsingenieur, sondern auch Abenteurer im Herzen. Hat nämlich eine Leidenschaft für das Surfen, Bergsteigen und die Fotografie. Und wir fragen ihn, wie sich das womöglich in seiner Arbeit widerspiegelt. Und was wir auch fragen und mit dem wir uns beschäftigen werden, ist modulares, nachhaltiges Wohnen und Wohnlösungen dazu. Da tauchen wir mehr ein, da erfahren wir mehr drüber von Andi und seinem Team und wie sie es schaffen, mal kleinen Wohnraum großartig zu gestalten. Und ja, wir werden auch seine Sichten auf die Zukunft des Wohnens diskutieren und wie diese kleinen Räume unsere Beziehung zum Raum selbst und zur Umwelt verändern könnten. Also, bleibt gern dran, denn das Gespräch könnte vielleicht eure Sicht auf das Wohnen erweitern. Andi, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, Lauritz. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf und bin gespannt auf die Fragen. Und da war alles schon richtig anmoderiert. Hört sich sehr gut an.
Fein, dann starten wir rein. Sag mal, wie siehst du die Rolle von Tiny Houses in der Zukunft von Stadtplanung und Gesellschaft?
Ich denke, es ist eine Ergänzung zur Lösung der Probleme der Wohnungsnot, die man eben ja wahrscheinlich nicht nur in Deutschland hat, in verschiedenen Teilen der Welt hat. Es ist jetzt keine perfekte Lösung für jedes Problem. Im städtischen Raum ist ja oft wenig Platz auch nur vorhanden. Mhm. Da macht es mehr Sinn, in die Höhe zu bauen. Mhm. Und wenn man ein großes Grundstück hat, da kann man natürlich viel, viel mehr Wohneinheiten schaffen. Muss man auch über die Hüllfläche eines Tiny Houses sprechen. Da gesehen ist auch nicht ein Tiny House ultra nachhaltig, sondern ich sage jetzt mal ein riesiger Holzbau mit verschiedensten Wohnungen. Das ist so das Nachhaltigste, was man haben kann, wenn die Wohnungen auch nur so groß sind, wie man sie auch wirklich benötigt und nicht irgendwie ausschweifend groß. Mhm. Und grundsätzlich denke ich, dass Tiny Houses im urbanen Raum sicherlich eine super, einerseits temporäre Ergänzung sind für irgendwie Flächen, die temporär frei stehen. Temporär kann 10 Jahre sein, kann 5 Jahre sein,
also zwischen
kann 20 Nutzung. Jahre sein. Zwischennutzung, genau. Das lohnt sich dann schon oft auch. Und ansonsten gibt es natürlich auch viele Grundstücke, ich sage jetzt mal so Speckgürtel vom urbanen Raum, wo man einfach noch einen Platz auf dem Grundstück hat und wo auch die Baugenehmigung das hergibt, dass dann dort noch im Grundstück zum Beispiel der Eltern so ein Haus, ein modulares Haus oder ein Tiny House aufgestellt werden kann und angeschlossen werden kann. Und da gibt es natürlich auch so Ideen wie den, ich nenne es immer Generationentausch, die Eltern, die mit uns als Familie damals ein großes Haus benötigt haben, benötigen das jetzt in vielen Fällen nicht mehr. Und in der Zukunft eher dann, ich sage jetzt mal meine Generation, ich bin jetzt so um die 30, bin 34. Und irgendwann, wenn man dann eine Familie hat, natürlich mit Kindern, für uns ist der Wohnraum natürlich viel schwieriger erschwinglich. Ja. Und da sehe ich es auch als super Möglichkeit im ländlichen Bereich sowieso, vor allem für die temporäre Nutzung wiederum. Es gibt sicherlich viele, man denkt, es sind nicht so viele, aber es gibt viele grüne Grundstücke noch, die einfach brach liegen, die irgendwann weitervererbt werden sollen an Enkelkinder oder sonst was.
Viel Zwischennutzung einfach.
Genau, da gehen auch den Eigentümern einfach in dem Sinn irgendwie Opportunitätskosten drauf. Also damit kann man ja auch letztendlich was verdienen. Und dann hat jeder am Schluss was davon. Ja.
Im günstigsten Fall wird der Platz um das Tiny House ja auch automatisch gepflegt, weil man sich da zu Hause fühlt, weil es da ja auch irgendwie lebenswert und schön sein soll. Das macht sich dann natürlich in dem Garten auch gut. Den Teil musst du dann vielleicht selber gar nicht mehr pflegen.
Ja.
Jetzt hast du die Wohnungsnot angesprochen und du hast auch die Bauvorschriften angesprochen in Bezug auf Tiny Häuser. Was müsste sich politisch oder ökonomisch verändern, damit solche Wohnformen ja integriert werden oder etabliert werden könnten mehr?
Also ich glaube, das Baurecht muss sich per se nicht großartig viel ändern. Das Baurecht ist natürlich bei uns sehr streng. Man muss das Haus anschließen an die Versorgung. Nicht an jede Versorgung, aber zum Beispiel das Abwasser muss angeschlossen werden. Das ist auch richtig so. weil sonst am Schluss ist natürlich nicht garantiert, dass das irgendwo hinläuft. Also gewisse Dinge und viele Dinge des Baurechts sind sehr wichtig und sehr gut, weil sie für Umweltschutz stehen, weil sie für ja, Nachhaltigkeit stehen, dass das Gebäude auch eben lang genug leben kann. Mhm. Ja? Nicht, dass das irgendwie jetzt zum Beispiel das GEG, Gebäudeenergiegesetz, wenn da einfach dann so ein super dünne Gebäudehülle gebaut wird und so weiter und so fort oder einfach nicht nach Vorschrift gebaut wird, ist das natürlich nicht richtig. Aber ich glaube, klar, es ist ja so, unter 50 Quadratmeter haben wir schon mal ein bisschen vereinfachte Bauanträge. Mhm. Da könnte man jetzt sicherlich noch ein bisschen besser entgegengehen, sag ich jetzt mal, für Häuser im Kleinstwohnbereich.
Ist das für alle Bundesländer? Gilt das für alle Bundesländer?
Ja, in jedem Bundesland gibt es eine verschiedene Landesbauordnung und wir haben natürlich auch verschiedene Grenzen von genehmigungsfreien Bauten. Also genehmigungsfrei baut ist, wenn man einfach keinen Bauantrag benötigt. Mhm. In Bayern ist es zum Beispiel so, unter 75 Kubikmeter kann man ein Haus, ein
Werkzeugschuppen, ne?
Genau.
Läuft das dann? Ja.
Kann man es wirklich genehmigungsfrei ohne Baugenehmigung aufstellen, jedoch darf man dann darin nicht Vollzeit wohnen, sondern
keine Meldeadresse.
Nein, genau, und so weiter.
So ein Zweitwohnsitz.
Ja. Man muss sich viel erkundigen. Ja. Aber ich glaube, das Wichtigste ist eher so, dass im Kopf vieler Gemeinden, wenn die eben das Wort Tiny House hören.
Klingt anders.
Genau, und das ist so ein bisschen das Problem. Also ich kenne auch einige Gemeinden, die sagen, mega, finden sie super, und dann scheitert es am Bauamt, was ja dann irgendwie im Landkreis sozusagen ansässig ist. Und da, ich glaube, es ist eher so eine Sache der Akzeptanz, also was eher so Soziales. Ich glaube, es geht auch, es fängt an eben bei den Bauämtern und bei den Gemeinden und hört auf bei den Nachbarn, die irgendwie so sagen, ja, aber sie haben ja Angst vor was Neuem, vor Veränderungen, aber am Ende ist es auch nur ein Haus, nur einfach viel kleiner als ein herkömmliches Haus und eben irgendwann wieder
sogar viel moderner auch.
Ja, oft viel, also, viel moderner. Ja. Und natürlich, man muss sich natürlich an die Gegebenheiten der Gemeinden halten, wenn es jetzt ein Giebeldach bedarf oder eine andere Außenfassade und sonst was, muss man sich da anpassen, das ist ja auch in Ordnung. Ich glaube, das ist auch richtig so. Genau, und aber ansonsten, ja, ich denke, da muss man sich ein bisschen, man muss halt einfach Veränderungen auch akzeptieren können. Und das dauert bei uns natürlich in Deutschland manchmal ein bisschen länger. Der Mensch hat oft Angst vor Veränderung. Und ich denke, dass jedes Projekt, das jetzt halt so aus dem Boden sprießt und da kommen immer mehr, was wirklich cool ist, hilft einfach. Und ja, ich hatte heute Vormittag ein Gespräch mit einer potenziellen Kundin, die möchte im Großraum Bamberg 10 Häuser aufstellen, war total begeistert, weil sie das dann eben auch eben die Häuser verkaufen würde und den Grund verpachten würde. Ja. Und das ist ja einfach genau das Richtige. Ja. Da gibt es sicherlich einen Riesenbedarf in der Nähe einer Stadt.
Klar, kann Wohnungsmangel kann man dann auf jeden Fall decken durch Brachflächen, die man eben mit so modularen Systemen ausstatten kann. Und der Vorteil ist ja echt, sie sind im besten Fall halt mobil, was ja dann auch leichter für die Bauvorschriften macht. Ich habe mal oder hier in Hessen, weiß ich nicht, ob das immer noch so ist, aber wenn du einen Bauantrag die ganze Zeit laufen hast, auch für irgendwas anderes, völlig egal, dann bist du berechtigt, einen Bauwagen aufzustellen. Und dann kann der auf deinem Gelände quasi erstmal stehen. So kannst auch nicht als Hauptwohnsitz, ne? Aber dadurch brauchst du dafür auch schon keine Genehmigung. Und der kann auch gerne ein bisschen größer sein.
Die Genehmigung ist ja auch gar nicht unbedingt das Problem. Klar, die ist mit ein bisschen Geld und Kosten verbunden. Da wird dann ein ansässiger Architekt eingeschaltet, der sich auskennt mit den ganzen Vorschriften vor Ort. Aber die Genehmigung ist ja gar nicht so das Problem. Die Leute müssen sich ja auch an andere Dinge halten, an Abschnittstandsflächen und so weiter und so fort. Mhm. Im Idealfall müssen sie sich daran halten, dass das Haus eben die Erfüllungen erfüllt, die eben in dem jeweiligen Bundesland eben so vorherrschen. Deswegen ist es immer, ich sage jetzt mal so, von Vorteil, wenn das ein Hersteller ist, der die Häuser in Deutschland fertigt oder wenigstens in Deutschland ansässig ist und dann sich so ein bisschen auskennt, versus gibt natürlich auch Hersteller, die das woanders machen. Und da ist es dann einerseits von der Kommunikation manchmal schwieriger und andererseits sind die Häuser teilweise einfach nicht für dieses Land zulassungsfähig. Mhm. Und dann kauft man sich sowas irgendwie so, ja, online wahrscheinlich, ja, teilweise ja auch schon. Und am Ende hast du dann den Ärger und musst es wieder runter tun vom Grundstück. Das passiert ja immer wieder leider. Dementsprechend, wir jetzt bei Vagabondo Living, wir versuchen natürlich mit unseren Kunden das Haus so durchzusprechen.
Dass es für alle passt und auch bleiben kann. Auch.
Und dass es auch eben baurechtlich in Ordnung ist, genau.
Was würdest du sagen, ist hat mehr im Verhältnis diese baurechtlichen und behördlichen bürokratischen Geschichten, die Hindernisse in den Weg legen, oder eher das Soziale, wo Leute Missverständnisse noch haben oder Kontroversen in Bezug auf Tiny Houses, so Vorurteile vielleicht, oder?
Ja, ich glaube, das eine kann man ein bisschen einfacher bearbeiten. Also wenn du jetzt halt irgendwie deine zukünftigen Nachbarn vor Ort siehst, kannst du mit denen einfach sprechen, kommunizieren und dich einfach mal vorstellen und denen einfach mal erzählen, was du vorhast. Und dann schlägst du den Laptop auf und zeigst es denen und sagst, hey, das ist einfach, das ist super, das ist...
Na, ihr habt ja mega geile Bilder, Alter. Wenn ihr das zeigt, so, dann ist ja direkt schon...
Und ich glaube, es geht oft einfach so drum, dass, man muss sich halt irgendwie, man muss halt einfach miteinander sprechen. Die Kommunikation ist oft der Schlüssel. Das ist sicherlich das Einfachere von beiden. Die andere Geschichte mit Bauämtern, das sind dann halt oft natürlich Leute, die arbeiten schon einige Jahre in Berufen, die haben schon so viele Trugschlüsse und so viele Dinge erlebt, die sie vielleicht auch
vorsichtig haben werden lassen auch.
Genau, und dann schieben sie halt schnell den Riegel vor und sagen, na, das kommt mir nicht ins Haus oder nicht eben jetzt in die Gemeinde, so eine Art von Gebäude. Und aber wir haben tatsächlich einen Kontakt bei uns, den leiten wir auch gerne immer unseren potenziellen Kunden so weiter für die ersten Gespräche, der ursprünglich in einem Bauamt gearbeitet hat. Und der kennt sozusagen jetzt beide Seiten und jetzt schreibt er aktuell jetzt eben Argumentationsketten für potenzielle Tiny House Käufer und eben Grundstückskäufer, warum genau diese Art von Haus eben jetzt doch zulässig ist, auch wenn die Gemeinde oder das Bauamt gesagt hat, nee, geht nicht. Und das ist, glaube ich, eine super Sache, wie man eben auch am Ende dafür für Aufklärung sorgen kann.
Ja, mega, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Aber genial einfach. Also mich catcht es auch, dass es halt teils viel modernere Häuser sind, die viel energieeffizienter sind, die viel ergonomischer auch möglicherweise sind, auf dem neuesten Stand der Technik. Und ja, man eigentlich auch wenig Platz braucht. Man kann sich ja auch, weiß nicht, 2, 3 könnte man sich ja, wenn man viel Platz braucht, auch auf eine Wiese stellen.
Ja. Ich glaube, wenn man jetzt sagt, man braucht wirklich, weil man sagt, man ist eine Großfamilie und man hat so und so lange Zeit, wenn man jetzt sagt, man ist wirklich man braucht für längeren Zeitraum oder man plant es irgendwie so, dass man wirklich die nächsten 30, 40 Jahre Platz für 6 Personen zum Beispiel braucht, dann ist vielleicht das Tiny House nicht das Richtige. Aber es ist trotzdem vielleicht eine tolle Ergänzung, wie schon vorhin angesprochen, wenn jetzt die Eltern dann irgendwie sei es, ob sie es aufs gleiche Grundstück dann mit draufkommen, das ist natürlich nicht für jeden das seine oder das ihre, aber ich glaube trotzdem, es gibt einfach tolle Möglichkeiten, nachdem man eben seine 40 Jahre oder wie auch immer, wie lange gearbeitet hat, danach in der freien Zeit sich zu überlegen, erstens, will ich vielleicht ganz woanders überhaupt leben, habe ich jetzt vielleicht nur gelebt in der Stadt X, um dort auch arbeiten zu können, weil dort mein Job war? Oder will ich vielleicht, keine Ahnung, irgendwo in die Berge, irgendwo ans Meer? Wir leben in Europa, muss man sagen. Wir haben schon viele Möglichkeiten, glücklicherweise. Wir sind privilegiert. Und das ist das eine. Das andere ist natürlich auch die Seite, dass man sagt, viele, die jetzt den Rentenbescheid bald in der Hand haben und so sehen, so, oh, ja, könnte knapp werden mit dem Wald und so weiter. Und dann muss das Haus auch noch renoviert werden und dann...
Klar, großes Haus, viel Pflege, wenn nur wenig Leute drin wohnen und...
30 Jahre kostet es ordentlich. Und dann ist vielleicht auch die Abwägung, dass man sagt, okay, jetzt bei den aktuellen Preisen und so weiter, bei den Werten, Marktwerten aktuell auch, ja, man verkauft es einfach an diejenigen, die es jetzt eben aktuell auch brauchen, junge Familien zum Beispiel, und erfüllt sich mit diesem vielen Geld, was dabei oft rauskommt, seinen eigenen Traum. Ja.
Also ich erlebe es schon, dass so Tiny Houses eigentlich in aller Munde sind und wirklich Hochkonjunktur haben oder sich halt ganz schön aufschwingen gerade. In den letzten 5 Jahren ging es schon richtig steil nach oben, fand ich.
Ich glaube, wenn wir mehr Grundstücke hätten und wenn auch, ich sag mal, die Angst oder die Hindernisse, die da ja sind, Grundstücke, Baugenehmigung und ja so weiter und so fort, Unwissen, wenn das alles weniger wäre, dann natürlich würde auch das schon viel weiter vorangekommen sein. Das ist ganz klar, ja.
Naja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, hoffe ich. Ich habe eine Quizfrage für alle, die zuschauen oder das später sich anhören oder anschauen. Welcher Begriff wird verwendet, um die Wärmedämmfähigkeit von Baumaterialien zu beschreiben? Das ist oft ein kritischer Faktor beim Bau von energieeffizienten Wohnformen. Ich wiederhole es noch einmal. Welcher Begriff wird verwendet, um die Wärmedämmfähigkeit von Baumaterialien zu beschreiben? Wenn ihr das wisst, schreibt es in die Kommentare. Die erste Person, die es richtig hat, der schenke ich einen Online-Kurs, einen Self-Care-Kurs. Könnt ihr nach eigenem Duktus durcharbeiten und euch inspirieren lassen. Wenn ihr denn mögt, gesucht ist der Begriff. Und wir können jetzt noch mal ein bisschen rauszoomen und noch mal hinter das Projekt schauen, auf deine ganz persönliche Geschichte. Erzähl doch mal, wie dein Lebensweg bisher war.
Ja, bisher ist es wirklich nur ein Lebensweg und definitiv kein Werk, aber genau, ich bin hier ja privilegiert, sage ich jetzt mal, aufgewachsen im Westen von München und hatte die Möglichkeit, eben nach meinem Abi einen Zivildienst in Ecuador zu machen, ein Jahr lang, und habe dort Spanisch gelernt und alles. Und ich glaube, das hat mir sehr, sehr viel gebracht. Ich habe viele Weltanschauungen hinterfragt und eben anders gedacht danach. Habe dann im Anschluss Wirtschaftsingenieur studiert, aus dem Grund heraus, weil ich einfach irgendwie doch was Solides studieren wollte. Es hat mir nicht so viel Spaß immer gemacht, weil es auch irgendwie sehr schwer teilweise war. Aber habe es dann auch auf jeden Fall durchgezogen. Hatte schöne Auslandsaufenthalte in Neuseeland und in Brasilien. Das waren meine Auslandssemester. Natürlich, du hast es vorhin angesprochen, das Surfen, ich habe immer versucht, mein Studium um mein Surfen herumzubauen, oder vielleicht kann man es auch andersrum sagen, das Surfen ums Studium herumzubauen, weil es natürlich einfach eine kleine positive Sucht war, und ich habe einfach versucht, das so ein bisschen zu kombinieren, und es hat ganz gut funktioniert. Und ja, die Begeisterung fürs Woanders sein, andere Menschen, Kulturen, Sprachen kennenlernen, ist auch einfach Wahnsinn. Die habe ich
Ja,
jetzt
die
zwar
Welt
immer
ist
noch,
groß.
die habe ich immer noch, genau, jetzt nicht mehr so wie früher tatsächlich. Früher war das natürlich, wo man noch jünger war, nochmal mehr, war man mehr begeisterungsfähig dafür. Und ja, und ich muss auch sagen, so viel rumfliegen muss man nicht mehr. Das versuche ich so ein bisschen zu reduzieren, auch wenn es natürlich nicht bei null ist. Ich habe jetzt keine null Flüge pro Jahr, aber das versuche ich zu reduzieren. Deswegen bin ich nicht mehr so überall unterwegs. Naja, und dann habe ich über so ein paar Stationen, wo ich arbeiten war, und dann nochmal meinen Master in Innsbruck studiert hatte. Das war dann BWL-Master. Habe ich natürlich meine beiden langjährigen Freunde, den Luca und den Michi. Wir sind irgendwann mal so ins Gespräch gekommen, weil wir eben alle drei unsere eigenen Camper ausgebaut hatten. Ich habe meinen tatsächlich so zur Corona-Zeit ausgebaut, 2020, direkt im Sommer.
Die ersten
Und
Tiny-Häuser.
ja, die richtigen Tiny Houses on Wheels, die auch fahren, selbstständig mit, oder wo man selber mitfahren kann. Ja, und dann sind wir da irgendwie ins Gespräch gekommen und haben gesagt, ja, man hat es natürlich auch gemerkt schon damals, der Trend ging damals schon einfach verstärkt dahin. Jetzt ist es noch mehr geworden. Und dann haben wir uns dafür entschieden, dass wir das einfach mal ausprobieren, einfach mal den ersten Entwurf von Luca ein paar Mal durchsprechen. Wie gesagt, Luca ist Architekt, Michi ist Wirtschaftsingenieur, so wie ich. Und da einfach mal drüber schauen. Und irgendwann war es dann soweit. Wir haben dann im 15. Dezember 2020 war das, 2020 oder 2022, haben wir dann unsere Firma gegründet. Dann war so 1,5 Jahre Prototypenbau mit Verspätungen. Und ja, seit Oktober 22 steht der im Englischen Garten. Und jetzt seit mal 3 Wochen ist er auf der Landesgartenschau in München-Kirchheim,
Nice.
wo er dann noch bis Oktober stehen wird. Ja, und mittlerweile haben wir auch schon die ersten KundInnen sozusagen erreichen können und bauen für die schon die nächsten Projekte. Und ja, das macht Spaß. Ist immer natürlich mal komplizierter, mal nicht. Aber ist mega. Macht echt Spaß. Und vor allem, wenn man dann sieht, dass die fertigen Häuser irgendwann vor Ort sein werden. Das wird dann
Ja,
irgendwann jetzt
voll.
halt bei den beiden, die jetzt gerade produziert werden, wird im August, September passieren. Da kann man sich schon richtig drauf freuen.
Ja. Was waren eure größten Hindernisse? Herausforderungen, die ihr gemeistert habt? Meilensteine?
Also ich glaube, bei der Gründung war es natürlich irgendwie so das Unwissen, wie man gründet, oder? Von uns hat noch nie jemand ein richtiges Unternehmen gegründet. Ich habe zwar noch eine andere Selbstständigkeit angemeldet, aber das war nichts, wo ich wirklich großartig gründen musste. Aber wir haben ja, das ist ja wirklich eine Firma.
Fettes Gewerbe schon, ja.
Ja, wo man verschiedene eben Bereiche bedienen muss, von Marketing, Vertrieb, Finanzen, sich um alles kümmern muss. Und jetzt sind wir noch relativ, ich sag mal, relativ am Anfang. Es ist noch überschaubar und es wird ja dann irgendwann, wir sind noch zu dritt. Vielleicht müssen wir irgendwann mal Personen einstellen. Deswegen, das war so die größte Gründung, dass wir natürlich viele kleine Fehlerchen vielleicht gemacht haben, weil wir noch nicht genug darüber wussten.
Ich glaube, es ist auch wichtig, solange es nur kleine Fehlerchen sind, ist in Ordnung. Da kann man gut draus lernen, oder?
Nee, und man muss es so sehen. Der Fehler passiert und dann, wir sind ja in der Gegenwart. Die Vergangenheit kann man nicht ändern und dann muss man es einfach anpacken und die versuchen auszubügeln oder in der Zukunft anders machen, genau.
Ja, kann man nur froh sein, wenn es halt kleine Fehlerchen sind und keine Riesenschnitzer.
Ja, na, das ist tatsächlich nicht passiert. Corona hat uns noch so ein bisschen die Kalkulation von unserem Musterhaus nach oben korrigiert. Also das wurde dann deutlich teurer, wie erst kalkuliert. Immerhin haben wir es alle drei sozusagen, haben wir das Unternehmen selbst also ohne Investor gegründet. Wir haben alles selber investiert, das Geld, was echt im Nachhinein echt eine gute Entscheidung war.
Was habt ihr für eine Werkstatt?
Es ist folgendermaßen, es war irgendwie der logischste Schritt für uns. Die Eltern vom Luca, von unserem Architekten, haben in Nordhessen eben eine Messebauschreinerei, die auch viel Inneneinrichtung, viel Möbel und so weiter machen. Und da haben wir dann den Kontakt natürlich gesucht. Das war hat am meisten Sinn für uns gemacht. Einfach auch allein für den Prototypenbau, für die Entwicklung. Da waren wir selber auch vor Ort viel, haben selber auch viel mitgeholfen. Und das hat wirklich sehr viel Sinn so gemacht. Und jetzt bauen wir mit denen eben die nächsten Projekte. Und es funktioniert auch, soweit sind wir sehr zufrieden.
Das heißt, ihr seid ihr seid die Designer und in Nordhessen in der Schreinerei wird's gebaut dann.
Im Prinzip. Die legen Hand an, genau. Ja. Also Luca ist auf jeden Fall, der ist ja quasi im Messebau so ein bisschen mit groß geworden. Der ist Architekt und Designer in dem Sinn und auch vor Ort könnte der da auch gefühlt alles mitbauen. Er ist jetzt kein ausgebildeter Schreiner, aber ist da definitiv auch voll vom Fach. Michi und ich sind jetzt nicht so die begnadetsten Handwerker, aber es gibt die ganzen anderen Dinge, um die man sich kümmern muss bei so einem Unternehmen und das machen wir dann, ja.
Na, was ist deine Rolle im Unternehmen?
Ich kümmere mich so um die ganzen Marketinggeschichten, um die Einrichtung von den ganzen Systemen, unser Pipeline-System für den Vertrieb, um was weiß ich, also eigentlich ziemlich das ganze, diese ganze Organisation im Hintergrund, die man gar nicht so unbedingt so sieht, plus Marketing, und mit Michi teile ich mir so ein bisschen den Vertrieb auf. Michi macht viel Projektmanagement, macht viel Vertrieb. Er macht vor allem das Frontend, also mehr so die Kundenkommunikation mit dem Vertrieb. Ich kümmere mich um so das ganze, die ganze Automation dahinter. Ja. Und Lukas eigentlich rein für Architektur, weil das ist eh ein großer Bereich. Und klar, gewisse Themen besprechen wir einfach zu dritt. Und das ist auch, ich kann es nur jedem empfehlen, wenn man ein Unternehmen gründet. Also alleine ist es, glaube ich, gar nicht so einfach. Zu dritt ist es super. Zu zweit gibt es halt dann oft irgendwie so bei Entscheidungen so ein Unentschieden. Und wenn man wirklich zu dritt ist, Entscheidungen werden super schnell herbeigeführt, weil es gibt entweder nur Ja oder Nein. Ja.
Habt ihr dann Mehrheitsentscheid, also zwei
Entscheidungen herbeiführen wollen, ist es wirklich so,
oder ihr stimmt einfach demokratisch.
2-1 wird es meistens oder 3 dafür. Ja. Es ist schon oft 2-1, aber das ist auch gut so.
Weil gerade im Projektmanagement gibt es ja auch noch spannende Methoden wie die Soziokratie oder Agile Management und solche Geschichten, wo auch so Entscheidungsfindungsprozesse nochmal anders gemacht werden. Aber klar, wenn es keinen Bedarf gibt, das zu verändern, dann ist ja super. Ansonsten gibt es da echt coole Inspirationen, auch andere Sachen auszuprobieren, um quasi den Einwand und das Argument von der Person, die jetzt nicht dafür gestimmt hat, trotzdem mit zu integrieren, dass es kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch gibt irgendwie. Das ist ganz spannend.
Das müsste ich mir mal anschauen, weil da bräuchte ich tatsächlich so ein bisschen noch... Könnte ich hin und wieder was, so ein bisschen Werkzeug gebrauchen.
Kann ich dir ein, zwei Buchempfehlungen geben? Von Lalou zum Beispiel Reinventing Organizations. Aber schicke ich dir auch nochmal.
Ja, okay.
Das ist ein schönes Einsteiger-Bilderbuch. Sehr schön, die ganzen Prinzipien erklärt auch. Apropos Prinzipien, habt ihr so bestimmte Designprinzipien bei euren Tiny Houses, wo ihr sagt, das ist auf jeden Fall grundlegend wichtig? Keine Ahnung, Philosophie des Minimalismus, eine Multifunktionalität, eine Nachhaltigkeit in den Ressourcen. Erzähl doch da mal ein bisschen was zu.
Ja, also ich würde sagen, unsere vom Bauen her, wir wollen Made in Germany bauen. Also wir wollen, dass es eine Qualität ist, von der wir sicher sein können, dass sie gut ist. Wir wollen, dass die Mitarbeiter fair bezahlt werden. Und das ist alles der Fall. Wir beim Design her von den Häusern per se schauen wir, dass wir einfach anders sind als herkömmliche Tiny House Hersteller.
Eure Nische
Kennt
halt dann,
ja schon. So ein bisschen, man kennt ja auch die so Hersteller, die, wenn man jetzt ein klassisches Tiny House sich so ausdenkt, dann hat man da irgendwie das oft auf Rädern. Dann ist es ein bis zu 3,5 Tonnen Objekt, wo eben einfach nicht viel Gewicht verbaut werden kann, dementsprechend auch einfach nicht viel Qualität verbaut werden kann. Wenn man sich überlegt, ein Camper, das ist alles nur Plastik, Sondermüll da drin. In einem Tiny House auf Rädern, da ist schon ein bisschen mehr Holz drin, vermutlich. Aber es muss auch viel Leichtbau gebaut werden und da ist natürlich Plastik das Leichteste. Das wollen wir unbedingt vermeiden. Also wir haben keine Gewichtsobergrenze, das ist auf gar keinen Fall. Wir wollen es einfach bauen wie ein herkömmliches Haus. Wir bauen in Holzständerbauweise. Das hat sich bewährt über lange Zeit. Und innen drin oder auch von außen wollen wir einfach so ein bisschen Akzente setzen, dass man auch anders aussehen kann, dass man mit ganz schlichtem Design einfach ganz viel erwirken kann. Viele Fensterflächen. Bei uns im Musterhaus sind die natürlich sehr provokant und frech gesetzt. Sehr viel, was vielleicht nicht für jeden der ideale Anwendungsfall ist. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mit uns ein Projekt bespricht, kann man natürlich Fensterflächen versetzen, wie man möchte. Dementsprechend, das ist immer nur ein Vorschlag. Wir haben jetzt versucht, einfach mit unserem Musterhaus, was ja auch so ein zweistöckiges Haus mit Hubsystem ist, auf
Ja,
Wechselbrücke.
schon ziemlich fancy,
Es ist fancy,
ey.
es ist auch deutlich zu kompliziert, wo wir vielleicht so ein bisschen zu Fehlern von unserem oder von unserem Projekt beim Beginn kommen, hätten wir vielleicht auch mit einem einfacheren Haus starten können. Aber am Schluss, das Tolle ist, es funktioniert. Einwandfrei. Es hat echt super geklappt, auch wenn die Entwicklungszeit sicherlich länger war als die eines herkömmlichen.
Ist ja auch krass, mit so einem Prototyp erstmal aufzuzeigen, was alles möglich ist und so irgendwie fantastisch ein bisschen rumzuspinnen, um die Möglichkeiten und weniger geht ja immer. Und dann kann man sagen, hier kann man es noch ein bisschen anders ändern. Aber das ist schon mal, macht ein schönes Bild, finde ich.
Ja, ich meine, Elon Musk ist jetzt nicht in mein Vorbild, aber er hat es ja mit Tesla genauso gemacht. Also Tesla ist ja auch irgendwie ein Sportwagen und wer braucht sowas an sich? Ich fände natürlich jetzt cool von Tesla,
Macht
wenn sie
halt
jetzt irgendwie halt
Elektroautos
ein
sexy, ja.
Mini-Auto, was auch nicht so viele Ressourcen verbraucht, auch herstellen würden, wird der Markt wahrscheinlich auch irgendwann nachfragen. Aber am Anfang muss man halt auch irgendwie auffallen, muss man sexy sein. Das funktioniert sicherlich schon ganz gut. Ja. Wir haben es auch gesehen, wir haben ja auch in der Entwicklung des Musterhauses echt tolle Kooperationspartner mit an Bord holen können, die uns dann da wirklich vor Ort mit Produkten unterstützt haben, wodurch wir uns ja sicherlich über 10.000 Euro in der Entwicklung gespart haben. Ja, und die Dinger schauen auch super aus, die ganzen Produkte, die drin verbaut sind. Ja.
Ich habe in der Schreinerausbildung gelernt, es gibt drei wichtige Prinzipien: Ästhetik, Beständigkeit und Zweckmäßigkeit. Wenn ein Werkstück diese drei Säulen erfüllt, dann ist es gut. Ästhetik, Beständigkeit, Zweckmäßigkeit.
Ja, ich würde schon auch sagen, dass das bei uns schon auch so der Fall ist. Ästhetisch ist immer eine Geschmackssache. Dementsprechend soll das mit dem Kunden einfach besprochen werden. Ja, die Zweckmäßigkeit, einfach, dass man einfach einen Wohnraum hat, der vielleicht aber auch fließend übergeht in den Essraum und in den Arbeitsraum. Das ist ja dann auch so auf kleineren Wohnen so.
Ja, und Multifunktionalität, das ist ja auch
Ja,
nochmal richtig cool.
genau.
Habt ihr besondere Technik verbaut, irgendwas energieeffizient, effektives? Ist da was mit dem Design drin?
Also wenn wir von Technik sprechen, wir haben natürlich.
Smart Tiny House oder sowas?
Ja, das große Technik-Ausrufezeichen ist halt bei uns dieses elektrische Hubsystem mit einem Spindelantrieb. Das ist einerseits verbaut, das ist natürlich auch eine Herausforderung gewesen. Das geht nicht so einfach zu verbauen und das dann auch mit zwei Elektromotoren gleichzuschalten. Wir haben nicht großartig viel Smart Home Devices verbaut. weil wir gesagt haben, ja, keine Ahnung, man braucht jetzt nicht in die Luft klatschen, um jetzt den Lichtschalter zu bedienen. Aber klar, man kann die Heizung per WLAN steuern, sowas über das Handy, das ist kein Problem. Es geht alles. Wir haben jetzt auch bei unserem nächsten Projekt haben wir zum Beispiel Rollos oder eben Raffstore, die man dann auch digital bedienen kann. Alle Dinge, die so Sinn machen im Smart-Home-Bereich, denke ich, sind super. Und im Smart-Home-Bereich kann man so viele Sachen auch nachrüsten, wie, ich sage jetzt mal, diese ganze Sicherheitstechnik und Licht. Das kann man alles nachträglich machen. Ja. Genau.
Ja. Da kam die Frage schon im Chat und das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Finanzierung ist natürlich auch ein entscheidender Faktor für viele, die sich für Tiny Houses interessieren. Im Chat kam, hau doch mal einen Preis raus.
Fangen wir mit der Finanzierung an. Also Finanzierung gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Wir haben jetzt den Partner von der Ethikbank, die bieten da Finanzierungsmodelle eben an und teilweise auch.
Stimmt, mit denen kooperiert ihr.
Ja,
nice.
Es ist in dem Sinn keine großartige Kooperation, weil wir haben uns gegenseitig einfach mal vorgestellt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel einen Kunden haben, der jetzt eben eine Finanzierung benötigt, leiten wir die einfach weiter, weil wir halt auch überzeugt sind von der Ethikbank, von den Prinzipien, die die eben unterstützen. Und da braucht man gar nicht immer irgendwie, also das ist viel einfacher, als man gedacht hat. Wir haben auf der Webseite einen Blogbeitrag dazu, zum Thema Finanzierung in Kooperation mit der Ethikbank. Und das ist, glaube ich, gar nicht das größte Hindernis am Ende. Mhm. Ja.
Wie die Ethikbank interessiert, mit Jeanette von der Ethikbank habe ich vor 2 Wochen auch so ein Live gemacht, ist auf Spotify auch. Also könnt ihr euch, falls euch das interessiert, könnt ihr euch das gerne mal reinziehen.
Ich höre mir viele so Sachen an auf Spotify. Preise, der nächste Punkt. Wir haben verschiedene Hausmodelle. Unser kleinstes Haus startet bei 79.900. In der Basisausstattung ist immer das voll ausgestattete Bad mit drin. Also alles, was man braucht dazu. Und dann fehlen eigentlich nur noch so ein paar Möbelstücke, also Küche und Bett oder was man dann eben braucht. Mhm. Oft sind solche Dinge natürlich schon teilweise vorhanden, wie zum Beispiel ein Bett, was man sich vielleicht eh reinstellen möchte. Mhm. Es macht natürlich auch Sinn in einem Tiny House, dass es von uns geschreinert ist, weil es dann wirklich auf Maß alles da perfekt reinpasst und in dem Sinn auch effizient keinen Platz verbraucht oder keinen Platz verschwendet. Unsere anderen Hausmodelle, die Vollausstattung ist immer so, da sind halt ein Bett und so weiter, Küche mit dabei, ist in etwa so 8.000 teurer, in etwa 8.000 bis 10.000 teurer. Je nachdem, was man für eine Küchenausstattung haben möchte, so eine selbstgeschneiderte Küche. Jeder, der sich ein Haus zugelegt hat, das kostet auch was. Genau. Und da können eben die Kunden mit uns das genauso absprechen, wie sie es haben wollen. Aktuell ist es wirklich so, wir sind in der Phase, dass wir sagen, wir bieten den Kunden noch wirklich die maximale Individualisierungsmöglichkeit, angefangen von Fensterflächen, die du dort und dort haben möchtest, bis hin eben zu den Möbelstücken. Und das Vagabondo Flexhaus, über das wir vorhin gesprochen haben, das zweistöckige, das bewegt sich so im Preis 140.000, also 108, ich glaube 139.000 ist der Basispreis.
Wie viel und Quadratmeter hat es dann?
Das hat 28 Quadratmeter Wohnfläche auf 38 Quadratmeter Bruttogrundfläche. Also das ist ganz normal, dass die Preise ganz am Anfang immer so ein bisschen so schockierend sind. Man hat natürlich gleich alles an Technik und so weiter im Haus mit drinnen. Das ist jetzt nicht so, dass man, also Lichtschalter, alles ist mit drin, gell? Man kann einfach gleich einziehen. Und natürlich, je kleiner das Haus ist, desto größer ist der Preis pro Quadratmeter. Das ist ganz normal.
28 hast du Wohnfläche, auch wenn es doppelstöckig ist? Also sind es dann 2x 14 Quadratmeter, oder?
In der Musterhausvariante sind es 28 Quadratmeter. In der Kundenhausvariante, die wir aktuell bauen, die ist ein bisschen breiter. Da werden es, müsste ich mal nachschauen, da werden es vielleicht 32 oder so sein, genau. Ja. Aber man darf es natürlich nicht vergleichen. Das ist dann auch oft der Fehler vieler, dass man sagt, man vergleicht so eine Wohnfläche von 28 oder lass es 32 Quadratmeter sein mit einer Einzimmerwohnung in der Stadt mit 32 Quadratmeter. Das ist eine ganz andere Welt, weil da hast du ein quadratisches Zimmer meistens nur mit der Küchennische und einem Bad. Und klar, dann musst du das einfach vollstellen mit Möbeln. Und dort hast du wirklich verschiedene Bereiche. Das ist schon so segmentiert. Und genau.
Es ist, also du musst auch schon Bock drauf haben, in der Natur auch zu leben oder halt gleich mit Tür an Tür mit draußen irgendwie zu sein. Ne? Das gehört dann schon dazu. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann wird ja das draußen auch zu einem Wohnzimmer im Prinzip. Und selbst wenn es einem dann zu kalt werden sollte, könnte man immer noch ein großes Anlehngewächshaus irgendwie versuchen noch dran zu packen, dass du einen großen Wintergarten oder so hast. Also
genau, ja. Das haben wir auch als Konzept so. Also letztendlich, wir haben ja auch ein weiteres Haus, dieses Vagabondo Comfort heißt es bei uns auf der Webseite. Das ist ein Haus in Überbreite, deswegen auch der Name. Man hat ein bisschen mehr Platz, mehr, man kann sich einfach bewegen drin. Das haben wir ja als L-Form konzipiert, also zwei Stück nebeneinander. Die kleinere Variante, die kostet auch deutlich weniger, weil da eben kein Wasseranschluss ist und so weiter, keine Küche und so weiter mit drin. Das ist in dem Sinn nur eben der leere Raum. Deswegen wird es auch deutlich preiswerter dann. Je mehr Quadratmeter man eben hat, zusätzlich dazu bieten wir dann eben an, dass wir dann da in diesem Windschatten der L-Form einen Wintergarten noch mit installiert. Und das ist natürlich eine relativ preiswerte Form dann wieder, um wo relativ viel Wohnraum auch zu schaffen. Ja, das sind dann so, was weiß ich, 100 Quadratmeter Wohnraum und das ist dann so, ja, unter 300.000. Wenn man es so sieht. Ja.
Wie viel Leute habt ihr so bei euren Kunden im Jahr? Wie viele Tiny-Häuser produziert ihr?
Wir sind noch nicht so groß, wie es vielleicht vermutet wird. Also wir uns gibt es jetzt so gute 3 Jahre und seit 1,5 Jahren sind wir so, sag ich jetzt mal, auf dem Markt, dass wir ein Haus herzeigen konnten und so weiter und so fort. Und wir haben jetzt jedes Jahr unsere Kundenanzahl verdoppelt. Aktuell bauen wir eben zwei.
Gute Nachfrage.
Aktuell bauen wir eben 2 Kundenhäuser und da sind auch noch ein paar Projekte sehr wahrscheinlich, die jetzt auch noch dieses Jahr umgesetzt werden.
Na, du meintest ja, die eine mit den 10 Hausanfragen, richtig krass.
Ja, das kommt immer wieder vor.
Ja. Ob es dann dazu kommt.
Es gibt auch Anfragen mit 20 Häusern und so weiter. Ob es dann dazu kommt, ist die Frage. Am Schluss ist immer wichtig, dass natürlich das dann passt, wenn eine einzige Person herkommt und auch nur ein Haus kauft und die am Schluss zufrieden ist. Das ist uns eh das Liebste. Ja, genau. Klar.
Wie seid ihr vernetzt mit anderen Tiny House Bauenden?
Schon ganz gut. Also ein paar kennen wir persönlich. Tatsächlich mit dem ehemaligen Gründer von MLab, der Max, der ist ja leider verstorben, mit dem war ich zusammen in der Schule. Die bauen ja auch eben Modulhäuser, ein bisschen größer als wir. Die bauen die in Massivholzweise, machen ja Holzständerbauweise. Genau. Und da kenne ich auch ein paar aus dem Team. Die sind mega nett alle. Und ansonsten eben auf der Messe haben wir uns auch mal ein bisschen ausgetauscht mit anderen. Und da ist
so eine Tiny House Messe
in Karlsruhe,
ist eine
Tiny House Messe jedes Jahr. Dieses Jahr irgendwann im Juli, da sind wir nicht vor Ort, weil wir sind jetzt das ganze halbe Jahr bis 6. Oktober auf der Landesgartenschau in Kirchheim bei München.
Hast du gesagt.
Die ist 145 Tage jeden Tag am Stück offen.
Na, fantastisch. Ist eine gute Position. Auch englischer Garten, das klingt richtig gut.
Ja. Was macht ihr so in der Zukunft? Steht irgendwas an, was du schon mal ankündigen kannst, was als nächstes kommt oder nächster Meilenstein, den ihr habt?
Also wir möchten schon auch ein neues Musterhaus bauen. Das ist vielleicht so der nächste Meilenstein für uns in der Zukunft, neben Kundenprojekten. Und das möchten wir dann auch eben für Kunden Test wohnen lassen. Wirklich abstellen auf einem Grundstück mit Baugenehmigung und dann sollen sie dort schön haben, können sich eine Woche einmieten und wenn sie am Schluss sagen, sie wollen es haben, klar kriegen sie dann das Geld für die Nachzug zurück. Ich glaube, das ist der beste Weg, wie man dann auch den Kunden entweder klar machen kann, das ist was für sie oder auch klar machen kann, das ist nichts für sie. Und man muss halt einfach, glaube ich, entweder im Musterhaus gewesen sein bei uns, um sich's angeschaut haben, oder im besseren Fall natürlich wirklich übernachtet haben und es einfach mal wirklich auf Herz und Nieren Test gewohnt haben. Das ist, glaube ich, der beste Weg auch für uns am Schluss, um nochmal, man sagt so schön, nachhaltigere Kundenbeziehungen zu haben. Ja.
Habt ihr schon mal über so eine Art Mietkaufsystem nachgedacht? Für Leute, die das jetzt vielleicht nicht auf einen Schlag bezahlen können, sondern die das quasi über ihre Miete refinanzieren?
Letztendlich, ob es so ist oder so, ich weiß, was du meinst. Ich sehe es so, man hat dann ein Investment, ich sage jetzt mal so von 100 bis 200.000 ungefähr, wenn man das Grundstück nicht mitrechnet, das ist natürlich oft eine Krux. Wenn man aber sagt, man hat die Möglichkeit, ein Pachtgrundstück eben anzupacken, ja. Ist es trotzdem irgendwie dann oft doch noch das Einfachste, irgendwie über einen Kredit von der Ethikbank ja. das Ganze dann abzuzahlen. Und das kann man ja dann trotzdem irgendwie auf der Höhe der möglichen Expenses, die man so pro Monat noch eben frei hat, zu machen. Auf der anderen Seite, wenn wir sind ja ein Unternehmen, wenn wir jetzt halt irgendwie großartig Geld vorstrecken und viel produzieren.
Das wäre es halt, ihr müsstet vorstrecken, ne? Das könntet ihr erst ab einer gewissen Größe wahrscheinlich. Aber dieses Testing ist schon ganz cool. Vielleicht habt ihr ja auch ein Gelände und würdet das wie so Airbnb-mäßig testwohnen lassen, musterhausmäßig mal einziehen.
Das ist schon das, was wir auch in Zukunft machen ja. wollen. Also definitiv, wir wollen in Zukunft auch ja letztendlich entweder mit Partnern oder alleine und dann mit Kredit ein bis mehrere Häuser irgendwo
eine
Baugenehmigung abstellen.
Genau. Eine Fläche in Nordhessen wahrscheinlich auch ganz praktisch. Mitte Deutschlands, von da kannst du überall hin und da ist die Produktionsstätte.
Ja, immer dort auch natürlich, wo es schön ist, wo man dann auch gerne Urlaub macht.
Ist richtig schön. Die Rhön gibt es
in Osthessen. Edersee, ganz viele Orte, die schön sind.
Ja. Ich bin gerade in Osthessen, Vogelsbergkreis.
Ah, cool.
Ja, sehr geil. Ich habe noch ein paar schnelle Fragen, die kannst du mit einem Wort oder einem Satz womöglich beantworten. Zum Beispiel, wie entspannst du dich nach einem langen Arbeitstag?
Hört sich so falsch an, aber ich mache Sport gerne, um abzuschalten.
Ja. Ja. Was machst du dann gern?
Also, ich wohne in München, dann springe ich an die Eisbachwelle zum Beispiel oder gehe eine Runde laufen, solche Sachen.
Ja.
Ja. Aber auch nicht jeden Tag. Ich lege mich auch gerne irgendwie im Sommer natürlich raus, irgendwie noch in die Sonne oder an Fluss und springe da rein. Das ist ja das Schönste. Und im Winter, da kann man andere Sachen machen. Da legt man sich halt auf die Couch.
Ja. Ja. Was ist dein Lieblingsbier? Sag mal.
Mein Lieblingsbier?
Ja.
Lieblingsbier. Das ist eine Brauerei, glaube ich, aus dem Großraum München. Tillmanns.
Tillmanns.
Weiß nicht, ob das jemand kennt. Nee, und ansonsten ist Augustiner alkoholfrei. Ist mega.
Ja,
also Tillmanns ist eher so ein IPA, so in die Richtung geht es. Aber das ist richtig lecker. Und Lamsbräu, das alkoholfrei, ist super.
Ja. Ja,
ich trinke ganz viel alkoholfreies Bier. Das, ich sorge.
Tegernseher. Was hältst du von dem?
Tegernseher ist super. Ja, mega. Vor allem, wenn es gezapft ist. Und es gibt es nicht so oft gezapft, weil nur im Tegernseher Waldfest.
Du bist auch zuständig für Social Media. Deswegen sprechen wir ja jetzt auch gerade. Hast du sonst in deinem Leben hast du so Offline-Tage, die du dir bewusst nimmst oder sowieso schon hast? Oder?
Wie war das jetzt? Als ich zuletzt im Urlaub war, habe ich es tatsächlich so gemacht, dass ich einfach die App, die Social Media App, sozusagen Instagram jetzt gelöscht habe und dann hin und wieder halt immer mal wieder ein paar Tage einfach über den Browser reingegangen bin.
Ja.
So mache ich sozusagen meine Offline-Tage. Ja. Ich glaube, auf Dauer, komplett offline, ein Tag offline ist sicherlich auch gut, aber ich will halt auch einfach, dass da was vorangeht und es ist immer spannend, da reinzuschauen. Man kriegt sehr viel Kundenfeedback auch eben über Social Media. Deswegen komplett, ja, bewusst Offline-Tage nicht. Aber klar gibt es Tage, an denen ich einfach nicht auf Instagram zum Beispiel bin.
Schön, wenn man das vergisst, ne, heutzutage. Man vergisst einen Tag lang auf Instagram zu sein. Das ist, für manche ist das außergewöhnlich.
Das sind die Tage, an denen man halt irgendwie viel unterwegs ist, irgendwie viel entweder Auto fahren, irgendwie reisen oder viel Sport machen, viel draußen, das ist eine Bergtour. Ja. Oder die besten Tage, wenn man einfach gar keinen Empfang hat. Irgendwie auf einer Bergschütte oder so.
Zwangsweise.
Ja.
Du machst auch Fotos, ne? Und kannst du mal erzählen, was für dich so dein beeindruckendstes Foto war, was du geschossen hast? Hast du sowas, so ein Fotoerlebnis?
Ja, es ist jetzt nicht so das hochqualitativste Foto, würde ich sagen. Aber das beeindruckendste war vielleicht wo ich mit meinem Vater und noch einem sehr guten Freund aus Dortmund während meines Zivildienstes auf den höchsten Berg in Ecuador dort gestiegen bin, auf den Chimborazo mit 6.300 Metern und dort dann einfach ein Foto geschossen habe von dieser Eisdecke, die oben auf dem Gipfel eben ist. Und im Hintergrund sieht man noch so ein paar Vulkane, einer mit, wo es gerade rausraucht und dahinter geht's runter ins Amazonasbecken. Und das hat man halt alles so wahrgenommen und dazu so ein bisschen Erdkrümmung, denkt man, ob es jetzt wirklich so war. Also es sah auf jeden Fall durch die Linse so aus, als wäre Erdkrümmung. Ich kann mich in Wirklichkeit nicht mehr erinnern, ob man das als das Menschenauge so gesehen hat. Hm. Aber das war für mich natürlich mit einem tollen Erlebnis und einer super Erinnerung verbunden. Deswegen das, ja.
Hast du noch?
Ich habe es noch, ja.
Das ist, mega. Ist bei dir in der Wohnung irgendwo?
Ja. Also tatsächlich. Also das ist jetzt ein anderes Foto, aber so in die Richtung geht es, ja. Also das ist jetzt mein Papa und ich, aber das andere Foto, da war jetzt keiner drauf, sondern nur so Landschaft. Ja.
Kannst du dich an deinen ersten Gedanken beim Aufwachen heute erinnern?
Ja, irgendwie so, ich glaube eher, mein Gedanke war so, oh, mir tut alles weh. So, das war, glaube ich, der erste Gedanke, warum?
Und hast du was du morgens so routiniert machst, um in deinen Tag zu starten, um so voll in deiner Kraft zu sein, wo du sagst, boah, wenn ich das pflege, dann ist der Tag mein Freund. Gibt's sowas bei dir?
Also ich habe jetzt erst gedacht, du meinst, ob ich jetzt jeden Tag mir meinen Kaffee mache.
Sowas.
Absolute
Routine. Zum Beispiel auch. Ja,
das ist klar. Eine absolute Routine, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das meinen Tag dann perfekt macht, weil entweder trinke ich einen Kaffee in der Früh oder dann einen am Mittag, also so zwei sind es am Tag. Mhm. Aber ich glaube, wenn ich in der Früh noch eine Runde Sport mache, dann habe ich erstens kein schlechtes Gewissen. Mhm. Und dann, das ist so das, was ich immer versuche hinzukriegen. Klappt, also mache ich nicht immer, aber ich bin da auch nicht so, dass ich mich da so zwinge. Wenn es klappt, ist super. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ne?
Ja, dann halt nicht. Ja, Perfektion ist der Feind des Guten. Und von 0 auf 100 geht's auch nicht. Es müssen immer kleine, langsame Lösungsstrategien gewählt werden. Und immer wieder so Feedback einholen, gucken, bin ich da noch richtig Bock drauf? Was sind die Qualitäten? Warum? Was steht mir im Weg? Was könnte ich ändern, um den Weg dahin leichter zu machen? Und dann ein bisschen auch Frustrationstoleranz aufbauen. Und aus Fehlern lernen oder so, ja.
Ich habe das tatsächlich, ich bin jetzt 34 und bis ich 30 war, habe ich mich oft geärgert wegen kleinen Dingen, wegen Fehlern und so weiter und so fort. Und seitdem ich ein bisschen älter bin, ist jetzt auch nicht so viel älter, aber habe ich so ein bisschen akzeptiert, Dinge passieren. Und klar, manche Fehler ärgert man sich so ein bisschen, aber das ist gut, man kann sich gerne kurz ärgern, aber es bringt eh nicht, sich lang zu ärgern. Und das ist Ärgern, das reagiert man sich so ein bisschen ab. Und dann ab dem nächsten Tag braucht man sich nicht mehr ärgern. Auch wenn irgendwie Auto kaputt oder irgendwie Geld kaputt, sowas. Es lohnt sich nicht. Nach vorne blicken ist viel, viel, tut dem Körper und der Seele, glaube ich, viel besser.
Ja, es ist gut zu wissen, wie man trotz schwieriger Themen optimistisch bleibt. Das ist heutzutage ziemlich wichtig. Klimawandel, große Sorge oder große Chance? Wie siehst du die Zukunft?
Es ist so gut, schaut es nicht aus, das ist definitiv nicht. Jetzt vor allem, wenn man jetzt dazu wie jetzt wieder mit den Hochwassern und so weiter, in dem Kontext, wie du mir jetzt die Frage stellst, der letzten Tage, da muss man es natürlich wiederum ein bisschen negativer beantworten, auch wenn man das an anderen Tagen genauso negativ beantworten sollte. Trotzdem, also ich glaube, klar, der Klimawandel, der wird richtig viel, vor allem finanziellen Schaden und menschlichen Schaden verursachen. Und es lohnt sich, so wie alle Wissenschaftler sagen, so wie alle, ich nenne es jetzt mal progressiven Politiker sagen, da jetzt zu investieren und radikale Schritte zu machen, um das eben irgendwie einzudämmen, diese zukünftigen Kosten, die auf uns zurollen werden, weil das ist nichts im Vergleich mit jetzt. Aber ich glaube auch, dass wir in unseren reichen Ländern mit dem Klimawandel große Probleme haben werden, aber dass wir Lösungen schaffen werden und um diese Probleme irgendwie zu begegnen. Aber ich glaube natürlich, es gibt keine Lösung, wenn jetzt irgendwann der Golfstrom versiegt und
dann kommt Eiszeit.
Europa 10 Grad weniger hat. Also können die österreichischen Skiresorts wieder alle aufmachen. Also entgegen der Prognosen. Da freuen die sich dann.
Ja, ich glaube, es ist total wichtig, so wie ihr das macht, so Startups zu gründen, die so einen Nachhaltigkeitsaspekt haben und versuchen, verschiedenen Krisen oder Problemstellungen, die wir jetzt gerade in unseren Breitenkreisen graben, in unseren Kreisen, wo wir heimisch sind, irgendwie was wir angehen können, um in die Zukunft zu schauen, was könnte in 10, 15, 20 Jahren relevant sein, um da auch quasi einen Anfang, einen Markt zu bilden. Weil sobald es irgendwo einen Markt gibt und dann fängt Notwendigkeit an, dann fängt Betroffenheit an und dann sind diese innovativen Lösungen oder Produkte einfach dann auch das Gebot der Stunde. Und je mehr davon aufkommen, desto mehr Konkurrenz gibt es auch. Das ist nicht unbedingt schlecht, nicht unbedingt gut. Aber das sorgt halt dafür, dass gerade solche Sachen irgendwie mehr, ja, mehr Stellung bekommen, mehr Nachfrage. Die ganzen Erneuerbaren und so. Sobald es mehr Startups gibt in die Richtung, gibt es mehr Innovationen, die das ganze System weiter erforschen, neue Produkte rausbringen, voneinander lernen und dann fängt das an, auch wirklich in die Gesellschaft reinzukommen. Manchmal denke ich mir, auch Deutschland bräuchte auch so ein eigenes Silicon Valley für Nachhaltigkeitsprojekte, um diesen ganzen Krisen allen möglichen Sektoren, die wir so haben, von Gebäudeinfrastruktur über Umwelt und Natur, dann Politik, Soziales, Bildung, Gesundheit, Ökonomie, das alles, weiß ich nicht, mal kreativ zu bedenken und zusammenzubringen, weiß ich nicht, so einen großen Hub, das wäre schon ziemlich nice.
Ja, wir haben jetzt keinen so einen nachhaltigen Abdruck vom Silicon Valley, das stimmt, aber ich glaube trotzdem, dass wir, ich weiß nicht, sind wir noch, ich glaube, drittgrößter Patentanmelder weltweit.
Ja, das geht oder zweitgrößter. Auch ganz schön zurück.
Es geht ganz schön zurück, das definitiv, aber man muss es auch so sehen, wir sind ein Land mit, weiß nicht, 83, 84 Millionen Menschen um den Dreh rum und das verglichen mit anderen und die absolute Zahl der Patentanwendungen. Also wir haben immer noch ein sehr hohes Know-how und die Universitäten, was die hier voranbringen, ist mega. Und ich glaube auch die jungen Leute, die jetzt aktuell eben studieren, die haben auch noch mal eine ganz andere Sicht auf die Dinge als wir, als meine Generation mit hier, was weiß ich, 1989er Jahrgang.
Ja, uns betrifft das dann womöglich gar nicht mehr. Das sind ja die jungen Generationen, die das auch diese Auswirkungen auf jeden Fall noch miterleben werden. Deswegen sind sie ja auch noch mal ganz anders.
Je jünger, desto mehr betrifft es einen dann, ja.
Richtig,
ja. Ich war zuletzt eben in der LMU bei uns in München und habe da so einem Poetry Slam Abend zugehört. Und es war mega, was die einfach für gesellschaftskritische Themen da in einem Alter von teilweise 18, das war 2006er Jahrgang, ich habe mir gedacht, krass, Wahnsinn, die studieren schon und wie wortgewandt und wie vorwärtsblickend die schon waren, ist was ganz was anderes als meine ich in meiner Generation. In meiner Generation hat sich das keiner getraut und das ist halt auch eine andere Sache und das finde ich mega.
Ja, ich bin auch 34, sind wir so ein Jahrgang. Ich kann mich auch viel erinnern, es war einfach viel, viel, viel Alkohol und bei mir zumindest auch viel so Grunge und Rockmusik, die so eine Wut in sich hatte. Das war eher destruktiv. Mir kommt es jetzt mehr konstruktiver vor bei den neuen Generationen, die wirklich irgendwie was gestalten wollen und sich, bei uns war es einfach nur, uns ging's zu gut, glaube ich, in der Hinsicht.
Wir sind in einer Zeit aufgewachsen, in der die behüteteste, die behüteteste Zeit, die man sich so vorstellen kann, würde ich behaupten. Ja. Gott sei Dank. Also,
trotzdem nochmal gefragt, hast du irgendwie irgendeine spezielle Methode für dich, wie du sagst, du bleibst trotz schwieriger Themen optimistisch oder kannst trotzdem optimistisch bleiben?
Ich bin tatsächlich ein sehr optimistischer Mensch. Ich habe da jetzt keine Probleme damit, optimistisch zu bleiben. Ich kann Emotionen relativ gut hier rein, da raus leiten. Das hat mit dem Klavierunterricht als Kind angefangen. Einfach da rein, da raus. Und das geht oft ganz gut. Trotzdem nehme ich sie wahr. Ich informiere mich auch viel. Ich schaue viel Nachrichten, höre viel Podcasts, um da auch einfach zu wissen, was der Stand der Dinge ist. Ich weiß, ich kann Dinge verändern. Das kann ich mit meiner Stimme. Jetzt zum Beispiel Europawahl und dann in 2 Jahren wieder. Und so weiter und so fort. Das ist definitiv möglich. Ich kann Dinge verändern, indem ich, was wir drei auch aktiv versucht haben, uns zu entscheiden. Also wir haben gesagt, einerseits wollen wir etwas machen, was uns Spaß macht. Wir wollen selbstständig sein. Wir wollen etwas machen, was uns glücklich macht. Und andererseits eben auch, wenn wir die Chance haben und in so einer reichen Gesellschaft aufwachsen, dass wir etwas anpacken, mit dem wir auch irgendwie einen Wert für die Gesellschaft schaffen. Auf unserer Website haben wir unter dem über uns steht dann irgendwas drin, dass wir eben für die Gesellschaft, dem Sozialen, der Gesellschaft, der Natur, der Ökologie, diesen drei Säulen wollen wir eben was zurückgeben und dafür soll das Produkt sein, letztendlich die Häuser. Und ja, und mal sehen, ob es aufgeht. Ich glaube schon, je nachdem, wie man es nutzt, was auch ganz wichtig ist, was wir auch eben so definiert haben bei uns auf unserer Webseite als Statement ist, dass Nachhaltigkeit nicht gleich Nachhaltigkeit ist, sondern die wird definiert durch die Nutzung. Mhm. Nachhaltigkeit wird immer so definiert, weil wenn du jetzt halt dir irgendwie, klar, irgendein Tiny House kaufst oder sonst was, ein kleines Haus, und dann ist das deine Ferienwohnung, ist das natürlich per se nicht so nachhaltig, wie wenn du wirklich drin wohnst. Und das ist natürlich eine ganz andere Ressourcenverschwendung in dem Sinn. Also die Nutzung definiert immer, finde ich, die Nachhaltigkeit. Und am Schluss muss man sich immer einfach bewusst sein, was braucht man wirklich für ein Leben? Wie viel braucht man da? Und was sind die Dinge, die mich wirklich glücklich machen? Und das ist, kann man auch so ein bisschen, ich mache schon einige Sportarten, aber ich kenne genug Leute, die fangen dann den Sport noch an und den Sport. Und ich weiß genau, das funktioniert nicht. Man muss irgendwo einen Riegel vorschieben. Einfach nur ein bisschen weniger machen und das dann lieber gescheit.
Finde ich gut. Hast du ein Buch, was du empfehlen könntest zum Thema Tiny House oder Wohnen auf kleinem Raum? Fällt dir da was ein?
Wohnen auf kleinem Raum, Buch. Also ich lese schon ein paar Bücher, nicht so extrem viele.
Sonst kannst du auch ein anderes
Buch empfehlen. Ich habe ein paar ganz coole Bücher, die mir gefallen haben. Ich lese gerne so Bücher, die so im Kontext zur Realität haben, also auch so im Wirtschaftskontext. Da habe ich halt von Patagonia dieses Let My People Go Surfing. Das ist so ein bisschen mehr so dieses, ja, wie man mit Leuten im Unternehmen umgeht. Oder auch The 4-Hour Workweek von Timothy Ferris, wie man eben so mit 80-20-Prinzipien schaut, dass sein Arbeitsalltag effizienter wird. Weil
das ist ein krasser Dude.
So wie er das beschreibt, ist es natürlich in vielen Fällen nicht realistisch. Aber was absolut richtig ist, dass 20% deiner Kunden 80% des Umsatzes machen. So ist es ganz oft so.
Pareto.
Genau, und weil diese anderen 80%, die mit denen beschäftigst du dich und dann irgendwann hast du mit denen das 10. Meeting oder weiß nicht was, und dann sagen sie, ach, ja, doch nicht. Und dementsprechend, das ist für mich schon so ein Ding, da muss man sich manchmal halt überlegen, was macht Sinn, was nicht. Das ist auch so ein Buch. Und was ich lese aktuell, wie heißt es, das Buch, dieses eine Buch von dem Comedian, der im Europaparlament war.
Sonneborn.
Sein Kollege, der ist jetzt aus.
Semsrott.
Semsrott, Nico Semsrott. Damit habe ich angefangen, ja, ist ja lustig. Ja. Weil es mich auch einfach interessiert, wie das da eben zugeht einerseits und was da eben vielleicht falsch läuft, aber ich bin noch am Anfang, ja.
Ja, interessiert mich auch. Ich bin auch News-Junkie. Mhm. Alle Talkshows, die es so gibt, ziehe ich mir rein, Podcasts ziehe ich mir rein, finde ich echt interessant und spannend.
Cool.
Ja. Diskutiere auch sehr gerne.
Ja.
Ganz, ganz gepflegt.
Man merkt es, also ist cool.
Fällt dir eine Technologie ein, wo du sagst, boah, das könnte die Bauindustrie in Zukunft revolutionieren?
Technologie, Bauindustrie. Ja, es gibt ja dieses 3D-Printing, das ist jetzt, glaube ich, nicht das was so wie der Schlüssel ist, das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, die Technologie, die die Bauindustrie revolutionieren würde, die gibt es schon ganz lang, das ist einfach Holzbau. Weil Holzbau steht dem herkömmlichen Bau, wenn man ihn herkömmlich nennen mag, in nichts nach. Temperiert das Haus besser.
In Verbindung mit
bindet
Lehm
CO2.
Ist halt auch richtig gut.
Ja, das soll auf jeden Fall. Also Lehm ist eine super, super Substanz. Das ist klasse. Das ist sicherlich ein guter Rohstoff auch, der einfach nachhaltig ist. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube einfach so, ja, einfach viel mehr mit Holzwagen. Klar, es ist ein sehr selten, irgendwie relativ seltener Rohstoff aktuell oder sehr hoch nachgefragter Rohstoff. Aber ja, das ist, glaube ich, ein großer, großer Hebel, einfach einen Fußabdruck zu reduzieren, weil die Baubranche verbraucht, ich weiß nicht, gefühlt, lass es nicht falsch sein, aber ein Drittel, 20% bis ein Drittel der CO2-Ressourcen jährlich. Und das ist natürlich ein Treiber, den irgendwie gefühlt neben, was weiß ich, Fleischkonsum und sonst was eigentlich keiner auf dem Schirm hat. Alle sagen immer wahrscheinlich Flugzeuge und
Fahrzeuge. Ja, der Rest halt Verkehr, ne?
Schiff, also der Verkehr ist irgendwie dran schuld. Aber man kann ja auch bei ganz anderen Dingen anpacken, die da eben sind, hier die eigenen vier Wände, in denen man wohnt.
Energieeffizienz ist auf jeden Fall was. Ja, Lehm und Stroh, das sind richtig interessante Baustoffe, auch wegen dem Raumklima oder der Bauökologie, so insgesamt Holz, Lehm, Stroh, Kalk, Putz.
Schon sehr. Ja, damit haben wir uns jetzt so einfach noch nicht befasst, weil wir einfach doch ja eben teilmobile Lösungen haben, was wir haben. Da im Badezimmer haben wir so Lehmputz eben mal für eine Kundin mit angefragt, das auf jeden Fall. So individuelle Lösungen, das macht auch voll Sinn. Aber da sind wir noch nicht so weit, aber wir sind da auf jeden Fall offen für sowas. Mhm. Ne?
Habt ihr mal so auch für Toilettensysteme irgendwelche ökologischen Sachen? Es gibt ja Trockentrenntoiletten, wo du dann den Kot kompostieren kannst, du trennst den Urin, den kannst du wiederum vergießen. Seid ihr da irgendwie?
Genau, wir haben da mit verschiedenen Herstellern gesprochen, auch Verbrennungstoiletten zum Beispiel.
Diese sind doch in München, glaube ich.
Wenn die jetzt live zuhören und ich sage, das ist wahnsinnig.
Reichen wir nach. Faktencheck.
Kompotoll war ich auch im E-Mail-Austausch und auch, glaube ich, telefonisch auch im Austausch. Aber in Verbrennungstoiletten, Trenntoiletten, solche Dinge, das ist alles mega, auf jeden Fall richtig gute Sachen. Nicht nur für ein Tiny House, auch für einen Camper zum Beispiel gibt es ja auch so Trenntoiletten. Das Ding ist natürlich, wir haben eine Baugenehmigungspflicht für fast alle Gebäude und die verbindet ja dann auch irgendwie den Anschluss des Abwassers. Dementsprechend haben wir jetzt auch bei uns in unserem Haus eine herkömmliche Toilette verbaut, die natürlich viel Wasser verbraucht. Das ist ja der große Kritikpunkt daran, das ja.
Aber man müsste sie ja auch nicht benutzen.
Nee, man müsste sie auch nicht benutzen. Und tatsächlich, wir bieten das unseren Kunden an, was sie wollen, welche Toilette auch immer. Ich glaube, es ist für die meisten einfach abschreckend, wenn sie sowas da drin sehen.
Auf jeden Fall.
Und da haben wir jetzt versucht, bei unserem Prototypen, bei unserem Musterhaus, das eben so zu bauen. Aber ich glaube, es ist bei vielen schon das Bewusstsein da, dass man da einfach viel mehr Kreislaufwirtschaft eben nutzen kann. Ja. Und das ist sicherlich ein super Weg dazu.
Ja. Gibt einen richtig guten Film, der heißt Holy Shit. Der ist produziert von Valentin Thurn, der hat damals Taste the Waste 2012 gemacht, also diesen Foodsharing-Film. Und der hat jetzt einen produziert. Aber der Regisseur ist Ruben Arunia, glaube ich, heißt der. Holy shit, es geht um Komposttoiletten auf der ganzen Welt und der tingelt durch die ganze Welt und guckt sich das Thema an. Und wie man diesen Kreislauf womöglich schließen kann. Das kann ich voll empfehlen. Hast du mal einen Tipp oder einen Rat bekommen, wo du sagst, boah, ja, das ist der beste Rat, den ich je gekriegt habe in meinem Leben. Der hat mir schon so oft weitergeholfen.
Lass mal kurz überlegen. Ich habe sicher sehr viele gute Tipps schon bekommen und ich höre auch gerne sehr viel Feedback an. Also einfach, wenn ich mit Leuten spreche, wenn sie mir dann sagen, dass ich würde das anders machen, das höre ich sehr gerne, weil einfach man kann sich ja dann seine eigene Meinung davon bilden. Ich kann jetzt keinen konkreten Tipp tatsächlich sagen, aber ja, vielleicht reicht dir noch nach in oder sonst was. Ich schreibe es mir mal auf.
Ja. Manchmal sind das ja so Momente, wo man irgendwie noch jung ist und dann hat man irgendwie einen erwachseneren Menschen und der sagt irgendwas und das beeinflusst so das ganze Leben. Letztlich haben wir so eine Runde gemacht, wo jeder mal so erzählen konnte, ob er sowas im Leben hatte. Und da kamen echt die wildesten Geschichten raus, wo alle denken, boah, wir sitzen jetzt alle hier zusammen, weil dieser eine Satz gefallen ist. Das war voll der gute Hinweis, irgendwie jetzt doch auf eine Reise zu gehen oder den Job zu kündigen oder das so und so zu machen oder langsam zu gehen oder keine Ahnung.
Ja, ich glaube, grundsätzlich muss man einfach immer offen für Feedback sein. Und auch wenn es einem vielleicht am Anfang nicht so gefällt, trotzdem das so ein bisschen filtern und sich dann überlegen, so ja, da ist sicherlich was richtig dran. Das ist, glaube ich, sau wichtig. Wir haben jetzt bei uns, wo wir unser Musterhaus zuvor stehen hatten, bevor es auf die Landesgartenschau gewandert ist, da hatten wir es im Englischen Garten eben stehen. Über Zufälle haben wir dann Kontakt eines Unternehmers eben erhalten und der Markus, der hat uns immer mega mit Feedback unterstützt, da dies und so weiter. Ich glaube, ein guter Tipp, den auch er uns vermittelt hat, ist eben nie aufgeben, auf keinen Fall nie aufgeben. Als wir jetzt zum Beispiel den Transport hatten für unser Musterhaus, da ist der LKW mit einem, die Andockstation von dem LKW fürs Haus.
Die Kupplung.
Das sind so vier Kupplungspunkte bei uns. Also die Wechselbrücke wird ja mit so vier Fixpunkten aufgenommen. Und die waren da irgendwie falsch draufgebaut. Und der LKW-Fahrer hat gesagt, nee, das muss ja einen anderen LKW holen. Also Termin verschieben um den nächsten Tag. Und Markus kam gleich vorbei, hat gesagt so, naja, auf gar keinen Fall. Das geht sicher. Und dann hat er uns gesagt, jetzt vertraut, dass er das hinkriegt, es geht sicher. Ja, er sieht es doch, die muss man nur umdrehen und da musste man wirklich ein bisschen so schrauben, damit es hingekriegt.
Aha.
Man darf sich nicht immer alle Aussagen von jedem irgendwie gefallen lassen, sondern man muss einfach kämpfen und man darf
nicht
alles
gleich glauben, entmutigen.
Sagen. Ja, genau. Cool. Einfach immer weitermachen.
Ah, schön. Was ist deine Lieblingsmusik? Was hörst du für Mucke?
Also manchmal so zum Beruhigen klassische Musik, aber ansonsten, ja, ich habe während der Schulzeit viel Gitarre gespielt und da habe ich viel so Singer-Songwriter-Sachen wie Jack Johnson gehört. Ja, ansonsten lasse ich mich auch so von so Mainstream berieseln, aber jetzt kein so Antenne Bayern oder so Radiozeug. Das ist mir zu einseitig, diese 10 Hits, die da immer durchlaufen. Aber ja, so eine Art von Musik, klassische Musik eben gerne. Mhm. Filmmusik finde ich auch cool. Mhm. Sowas. Ja, und klar, manchmal so Elektro oder Techno finde ich auch cool. Kommt immer auf den Anlass drauf an, ja.
Machst du noch Musik? Also hast du gesagt, du hast Klavierunterricht gehabt, Gitarre gespielt?
Ich habe Klavierunterricht gehabt für so 4-5 Jahre. Habe dann in der dritten Klasse entschieden, ich will nicht mehr. Musste ich noch ein Jahr Klavier spielen, habe da aber schon in der Zeit Gitarre angefangen. Und genau, Gitarre spiele ich schon noch hin und wieder, aber viel weniger als früher. Das kommt vielleicht irgendwann mal wieder, aber da zwinge ich mich jetzt nicht dazu. Und es gibt immer mal wieder richtig coole Lieder, wo ich dann zur Gitarre greife und dann spiele ich die einfach nach. Ja. Und das ist dann schon mega. Ja, vor allem, wenn es irgendwie ein Lied ist, hast du irgendwie beim unterwegs auf einer Reise gehört, dann spielst du es auf der Gitarre, das war so voll der Ohrwurm. Und
okay. Kannst du das auf der Gitarre dann ein Lied spielen, was du als Ohrwurm hast, ohne da irgendwie groß nochmal...
Die Akkorde, die hat man sofort zusammengesucht. Also wenn man jetzt irgendwie ein Lied hört, dann spielt man irgendwie die Saiten so ein bisschen und man merkt relativ schnell, welcher Ton jeweils dort gespielt wird. Manchmal sind es meistens so 5 Akkorde, dann ist noch der Chorus dazu, das ist vielleicht ein variierender Akkord dazu.
Ist da schon ganz schön drin.
Naja, es gibt so viel bessere.
Ich müsste ja, das gibt's immer.
Ja, ja.
Das gibt's.
Und auch noch zur Musik, gibt's so ein Lied, was dir auf Anhieb einfällt, was du immer wieder gerne hörst?
Also Liedtitel bin ich richtig schlecht. Das ist eine Katastrophe, das kann ich gar nicht. Aber also Liedtitel nicht, aber
oder
klar.
Band oder Künstler.
Ich würde einfach sagen, Jack Johnson, Talk of the Town ist das Lied, was ich am meisten zu Hause durchgespielt habe. Das ist mega. Erinnert mich immer an schöne Momente.
Was ist deine Lieblingsjahreszeit?
Sommer auf jeden Fall. Also heute war ein super Tag. Zumindest hier unten in München, ich weiß nicht, wie es sonst so war. Aber im Sommer, weil einfach, es fängt an in der Früh. Ich wache automatisch so kurz vor 6 allein auf. Macht die Helligkeit oder teilweise auch mit 5 und dann drehe ich mich halt nochmal um. Im Winter muss man sich einen Wecker stellen, da wache ich ohne Wecker, wache ich um 8.30 Uhr auf oder weiß nicht was, oder 9. Und man kann so viel mehr machen, das ist schon cool. Und der Körper passt sich an die lange Zeit auch an, also das ist wirklich mega. Also wenn im Winter da, ja, Dunkelheit macht müde, das ist ja wissenschaftlich erwiesen. Und der Sommer, da ist kann man einfach mehr machen, ja. Auch wenn ich Winter gern habe. Also Winter, wenn es wirklich Schnee hat und so weiter, wenn ich mache Skitouren und so, dann ist es auch toll. Aber
würdest du sagen, von dir, du bist eher ein Morgenmensch als ein Abendmensch oder Nachteule?
Ja, so eine Stunde nach Aufwachen geht's bei mir los.
Ja.
Also da mache ich einen kleinen Kaffee und dann freue ich mich richtig. Am Morgen bin ich produktiv.
Statt klar.
Ja, genau. Und dann so bis mittags, dann mache ich irgendwie mal eine längere Pause, mal 2 Stunden, mal 3 Stunden. Und dann bin ich aber auch wieder Abendmensch. Also so eher so, dass ich mittags weniger, da ist man dann irgendwann, hat man keine Energie mehr. Ich teile mir meinen Arbeitsalltag schon irgendwie so ein, dass ich ja auch abends immer wieder was erledige. So die stumpfsinnigeren Arbeiten mache ich abends, die kreativeren und wo man mehr Grips braucht, in der Früh und Vormittag.
Ja, gut.
Sag mal, wenn du mit einem Schnips von jetzt auf gleich irgendwas auf der Welt, eine Sache verändern könntest, was wäre das?
Ich glaube, das geht wahrscheinlich vielen gleich. Einfach irgendwie Krieg und diese ganzen Konflikte, die es aktuell in der Welt gibt. Und so schlimm war es ja, glaube ich, gefühlt seitdem ich jetzt hier auf der Welt bin, noch nie mit den Nahost plus Ukraine plus was sonst noch. Gibt's ja noch mehr, was sonst da noch alles passiert. Also wirklich einfach... Ja,
so nah an uns dran dann auch. Ne?
Ja, das wenn das weg wäre, hätten, glaube ich, so viele Menschen bei uns... Und vor allem die vor Ort, wäre da so viel weniger Leid und mehr Gerechtigkeit einfach und das führt dann einfach zu mehr Menschlichkeit am Ende.
Ja, ja, voll. Ja, ist wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwo auf der Welt, nur jetzt ist es halt gerade sehr nah an uns dran und so präsent irgendwie in den Medien. Na, ja, ist schön. Kein Krieg mehr ist eine schöne Vorstellung. Finde ich gut. Würde ich auch voll mitgehen. Ja.
Kann dann besser. Ja, weniger Leid im Jetzt. Ja.
Und du könntest dir jetzt noch was wünschen. Ganz persönlich für dich vielleicht oder für euch oder als Unternehmen. Irgendwelche Fähigkeiten, Dinge, Ressourcen, Ideen, Informationen. Falls dir irgendwas einfällt, was du oder ihr braucht, kannst du mal in den Raum stellen und wir gucken mal, was das Universum so drauf hat, wenn du es einfach mal hier äußerst. Und alle, die das sehen und natürlich da irgendwas mit anfangen können, sind natürlich auch herzlich eingeladen, an dir den Wunsch zu erfüllen.
Ja, ich glaube, ich wünsche mir einfach viel ehrliche Kommunikation, viel ehrliches Feedback mit Menschen, die grundsätzlich Interesse haben an unseren Häusern, die ja grundsätzlich sowas gerne haben wollten als Zuhause, um dann am Schluss auch das beste Haus, das beste Zuhause bauen zu können. Weil letztendlich diese Produkte, da haben wir unsere Idee dazu und diesen groben Grundriss, aber letztendlich die Kundenstimmen, die verändern dann das Produkt in das, was es sein soll. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, da wünsche ich mir einfach so eine ehrliche Kommunikation und nicht so irgendwie so, keine Ahnung, pumpige Kommentare, das gibt's ja immer wieder auf irgendwie Social Media, das ist scheiße, weil das, ja, immerhin ist eine Begründung, das finde ich schon mal ganz gut, das ist ja in Ordnung. Das finde ich, eigentlich sowas ist auch in Ordnung, könnt ihr ja schreiben, das ist scheiße, weil, aber nicht, das ist scheiße, genau, sondern irgendwie erklären, konstruktiv. Und das wünsche ich mir grundsätzlich und ist, glaube ich, auch realisierbar und da einfach, wenn jeder uns irgendwie konstruktives Feedback gibt, das wäre so für uns, glaube ich, auch am nachhaltigsten, so um am Schluss eine tolle Lösung für Zukunft, Umwelt, Mensch und so weiter bieten zu können.
Ja, und wie kann man mit euch in Kontakt gehen, außer über nette Kommentare?
Ja, genau. Also ihr könnt uns auf Social Media anschreiben. Der einfachste Weg ist einfach, dass ihr uns eine Mail schreibt. Wir haben eine Easy-Mail da erreicht, das klopft bei mir am Handy auf, da kann ich auch sofort antworten. Das ist die info@vagabondo-tinyhouse.com. Könnt auch anrufen. Die Nummer findet ihr im Impressum. Die ist ein bisschen versteckter. Genau. Oder ja, also auf unserer Website gibt es genug Kommunikationskanäle, über die ihr uns erreichen könnt. Vorweg ist natürlich immer für uns hilfreich,
einmal die
dass
Website
ihr einfach lesen. Mal kurz die Website anschaut. Wir haben eine FAQ-Section, Wir haben einen Blog, auf dem ganz viele Fragen erklärt werden, wie das ganze Baugenehmigungsthema und so weiter und so fort. Und das ist natürlich super, wenn ihr euch da ein bisschen vorab informiert, weil sonst erzähle ich das allen ganz oft. Aber
tausendmal, ja.
Es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn ich es dann im Gespräch mal erwähne, genau.
Ja, oder diese Podcast-Folge hören und Interessierten weiterempfehlen, um auch mal einen persönlichen Eindruck hinter den oder einem von dem Team von Vagabundo zu bekommen. Ja. Andreas, dann danke ich dir recht herzlich. Sind wir jetzt schon am Ende von unserem Gespräch angelangt?
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank.
Ist es bei dir wirklich noch hell?
Bei mir ist es jetzt gerade noch hell, aber es sieht im Bild von der Kamera heller aus, als es hier eigentlich
ist. Okay, ja, Wahnsinn. Also bei mir ist es schon so dunkelblau. Wahnsinn.
War ja ziemlich gutes Wetter auch heute.
Ja. Also nochmal vielen Dank für deine Zeit und deine faszinierenden Einblicke in die Welt der Nachhaltigkeit und der Tiny Häuser im Speziellen. Und ich finde, du hast uns gezeigt, wie Leidenschaft und Prinzipien Handwerk und zukunftsfähiges Planen Hand in Hand gehen können, um innovative und nachhaltige Wohnungslösungen zu schaffen.
Okay. Vielen Dank, Lauritz. Ich habe jetzt ganz schlechtes Gewissen, dass ich so wenig Fragen an dich gestellt habe, aber weil das gehört sich ja eigentlich auch in einer Konversation, aber ich nehme jetzt mal an, es war ein Interview und dass dann eher die Fragen an mich gerichtet waren.
Toll.
Und dass die Zuhörer wahrscheinlich auch über dich und über im sozialen Humusaufbau schon mehr wissen.
Ja. Keine Ahnung, ist mir eigentlich auch Wumpe, weil ich mache das eigentlich, ich mache das eigentlich eher für mich. Ich freue mich, dass andere zuschauen und wenn es ihnen Spaß macht, aber ich mache das für mich, dass ich andere Leute und Projekte kennenlernen kann, wie euch jetzt. Und das ist jetzt, glaube ich, die 47. Folge. Ich durfte jetzt mit 47 Leuten etwa eine Stunde sprechen zu verschiedenen Projekten und konnte mein Netzwerk auch noch einfach erweitern. Und falls ich mal in München in der Gegend bin, schreibe ich euch an, dann treffen wir uns auf ein Bierchen oder so. Und darum geht es mir eigentlich. Und aber natürlich auch, wie bei euch, einen Mehrwert soll es auch zum Spaß machen, aber auch einen Mehrwert generieren. Deswegen dokumentieren wir das. Und falls euch das interessiert, auf die Art und Weise einen Einblick in Vagabundo Tiny House zu bekommen, hört euch das an. Oder ihr habt es euch ja dann jetzt schon angehört. Vielen Dank fürs Anhören. Ja, Andreas, merci beaucoup. Grüß deine Leute ganz lieb. Und wir hören uns.
Alles klar. Danke dir, Lauritz, und schönen Abend.
Ja, merci. Euch auch.
Ciao.
Tschüss, und wir sehen uns nächsten Montag wieder um 20 Uhr ist es. Diesmal dann mit Beatrix von Naturvision Film. Das ist ein Festival, da ist die Festivalleitung. Und das ist ein ziemlich cooles Filmfestival für Natur, Wildlife, Umwelt und Nachhaltigkeit. Ein sehr großes in Europa verhältnismäßig für das Thema, denn sie haben außerdem ein Forum für Zukunftslösungen. Also es ist nicht nur Filme gucken, sondern auch konstruktiv weiter dran arbeiten. Da erfahren wir nächsten Montag mehr drüber. Also bleibt neugierig und verbunden, erinnert euch, jeder kann einen Teil der Lösung werden, sein oder bleiben. Da bin ich sehr zuversichtlich. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank euch.